Hallo und herzlich willkommen zur Börsenwoche, dem Anlagepodcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Philipp Frohn und ich bin Redakteur im Finanzressort der Wirtschaftswoche. Zugeschaltet ist wieder mein wunderbarer Kollege Felix Petruschke. Hi Felix.
Hallo Philipp, grüß dich.
Ja Felix, ich erinnere mich noch gut an meine ersten Schritte an der Börse. Bevor ich überhaupt einen Euro am Aktienmarkt investieren konnte, stand die Frage im Raum, bei welchem Broker ich denn überhaupt mein Geld anlegen soll. Bei der Wahl des eigenen Online-Brokers haben Anleger ein Labyrinth an Möglichkeiten. Erst kürzlich ging der Neo-Broker Trade Republic mit einer neuen Bezahlkarte auf Kundenfang und kam dabei vor allem bei jungen Verbrauchern sehr gut an. Das zeigt, der Markt ist hart umkämpft. Anleger haben zwar eine große Auswahl, müssen aber auch oft sehr genau in die Geschäftsbedingungen schauen, um den für sie besten Broker zu finden. Die Handelsgebühren unterscheiden sich je nach Anbieter, ebenso wie Angebot an Aktien und kostenfreien Sparplänen. In dieser Episode sprechen wir deshalb darüber, welcher Broker für welchen Anlegertypen am besten geeignet ist, auf welchen Konditionen man hauptsächlich achten sollte und welche Anbieter sich dauerhaft am Markt durchsetzen können. Ja, angefangen hat ja dieses ganze Thema mit so einem kleinen Disput zwischen uns, Felix. Du als...
Nimm's ruhig Streit, Philipp.
Ein Streit, wir haben uns bekriegt und mit Toilettenpapier beworfen. Nein, ne, es ging ja letztlich darum, um die neue Bezahlkarte von Trade Republic, die ja vor knapp einem Monat eingeführt wurde. Ich habe ja in der Sonderfolge schon gesagt, dass ich zu dem glücklichen Kreis derer gehöre, die diese Karte schon mal testen durften. Und dementsprechend habe ich sie auch schon. Und du sagst, ja, diese Bezahlkarte, das ist voll das dreiste Lockangebot. Ich finde, sie hat tatsächlich auch Vorteile und setzt andere Anbieter schon so ein bisschen unter Zugzwang.
Ja, das auf jeden Fall. Also das muss man ihnen zugestehen, dass sie eben wirklich wagen, was Neues auszuprobieren, sehr, sehr offensiv sind. Ich fand halt nur, also die Bezahlkarte, es klang jetzt irgendwie so, du kriegst da irgendwie wahnsinnig viel Geld zurück quasi auf dein Aktiendepotkonto. Es ist halt ziemlich klar gedeckelt und ob es jetzt noch in den nächsten Monaten auch dieses Angebot so beibehalten wird, ist ja offen, Philipp.
Ja, also, vielleicht müssen wir nochmal ganz kurz erklären, was machen die da überhaupt? Ne? Du hast jetzt diese Bezahlkarte, ist eine... Eigentlich stinkt nun mal Debitkarte, also jede Sparkasse wird jubilieren, wenn da so ein Hype drum entstehen würde, wenn Leute auf einmal eine Karte bei denen haben wollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, beim Supermarkt bin oder bei Amazon was kaufe und diese Kreditkarte hinterlegt habe, dann fließt automatisch 1% der Kaufsumme in einen ETF meiner Wahl. Wie du sagst, es ist gedeckelt auf 15 Euro. Heißt aber auch, ich muss 1500 Euro konsumieren erstmal, um das irgendwie auszureizen. Und ja, ich habe es jetzt ein bisschen ausgetestet hier und da, dann bist du irgendwie an einer, keine Ahnung, in irgendeinem Kaffeeladen und holst dir einen Kaffee für 3 Euro, 3 Cent fließen dann im nächsten Monat in dein ETF. Das macht dich nicht reich, aber ich finde, es ist ein ganz nettes Nice to have.
Vielleicht musst du einen teureren Kaffee dann trinken gehen, für das du dich mehr rentiert.
Ja, wobei dann ist die Frage, inwiefern das Ganze noch mit dem Sparen so ganz harmoniert, wenn ich auf einmal ganz viel Kohle für irgendwelche mit Sojamilch überschwemmten Latte Macchiatos ausgebe.
Aber ziehst du jetzt durch? Also du hast jetzt getestet aus journalistischen Gründen wohlgemerkt. Aber
nur.
Jetzt privat wirst du es durchziehen? Oder?
Ja, tatsächlich. Also wenn ich es irgendwo bin, dann bezahle ich lieber mit meiner Trade Republic Card momentan als mit meiner Bankkarte. Ich finde das halt, ja, ich nehme es halt mit diesen 1%, ne?
Muss man sagen, du bist eh so ein bisschen Trade Republic Fan, Philipp, deswegen passt es ja auch
nicht. Fan nicht, also um direkt
Kunde mal, bist du.
Ich bin Kunde, genau. Nein, aber um direkt mal ins Thema zu starten, darum soll es ja heute gehen. Wie finde ich den besten Broker? Und ja, du hast schon gesagt, ich bin Trade Republic Kunde und da brauchten wir natürlich irgendein Gegenbeispiel, um halt stellvertretend für Neo Broker oder klassischere Anbieter diesen Vergleich mal zu machen. Und Felix, du bist ja nicht bei einem hippen Neo Broker, obwohl du ja selber gerade erst knapp über 30 bist, aber innerlich anscheinend ein Boomer. Nein, kleiner Scherz, du bist ja bei der Consorsbank.
Ja, ich bin ein Langweiler, das gebe ich durchaus eigentlich zu. Tatsächlich bin ich auch relativ treuer Consors.
Seit wann bist du da?
Jetzt erwischst du mich eigentlich auf dem falschen Fuß. Ich glaube, seit 2019, 2020 irgendwie okay. So, glaube ich. Ich habe vorher einen anderen ausprobiert. Der hat mich nach 3 Tagen wahnsinnig gemacht. Und dann bin ich zur Consors, weil das wirklich so ein bisschen idiotensicher ist vom ganzen Ablauf her. Also das ging relativ zügig. Da bin ich. Das ist wirklich einer der Vorteile von dieser Consorsbank, finde ich. Es ist wirklich idiotensicher. Und die nerven dich auch nicht irgendwie dauernd mit irgendwelchen Angeboten oder Neuigkeiten. Mhm. Finde ich viel wert.
Okay, genau. Und wir wollen jetzt heute mal darüber sprechen, ja, wie finde ich den besten Anbieter? Was taugen denn die beiden, auch in dem Fall Marktführer, ne, Trade Republic, also der größte Neo-Broker, den wir haben, jetzt mit knapp 4 Millionen Kunden waren es ja, meine ich. auf der anderen Seite Consorsbank als jemand, der sehr etabliert schon am Markt ist, so der größte Online-Broker der ersten Stunde im Prinzip war. Also man muss Consors, glaube ich, so gut erhalten, dass ohne den, so dieser Aktienhandel, den wir heute kennen, der so digital abläuft und auch deutlich günstiger geworden ist, nicht machbar gewesen wäre. Es ist jetzt natürlich keine Frage, soll ich mein Geld unbedingt bei Trade Republic oder Consors angeben? Da gibt es noch ganz, ganz viele andere, Scalable, ING oder weiß der Geier wo. Genau, ne? Also ich habe da echt eine breite Masse und wir haben uns diese beiden rausgepickt, weil ich halt, wie gesagt, Trade Republic-Kunde bin, du bei der Consorsbank und so ein bisschen stehen ja beide stellvertretend auch für eine Art anzulegen, um es mal etwas auf die Spitze zu treiben jetzt. Und jetzt wollen wir mal ein bisschen darüber sprechen, was können die und für wen ist das überhaupt geeignet? So, und da wollen wir ein bisschen streiten ja auch.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran. Sie leben Fairness, Kultur und Werte? Zeigen Sie Ihr Engagement als Arbeitgeber und werden Sie Teil der Fair Company Initiative. Mit der Fair Company Initiative zeichnet das Handelsblatt Unternehmen aus, die insbesondere Berufseinsteigern und Young Professionals ein faires, attraktives Arbeitsumfeld bieten. Zu den entscheidenden Werten gehören unter anderem das Engagement für Mitarbeitende, Diversity und Chancengleichheit, Nachhaltigkeit und gesellschaftliche Verantwortung. Erfahren Sie jetzt mehr unter faircompany.de.
Ausschließlich, glaube ich.
Wir pöbeln uns, genau. So, aber jetzt sag doch mal, so ganz allgemein, ne, wenn ich handel, ich mache meine Smartphone-App auf, das finde ich ganz toll. Wie handelst du?
Naja, ich mache quasi eben meine Webseite auf, gehe auf consorsbank.de, tue mich mit meinem Smartphone einloggen, mit dieser Zwei-Faktor-Authentifizierung. Das dauert, glaube ich, wahrscheinlich ein paar Sekunden länger, aber das kann ich verschmerzen.
Aber es ist nicht so ganz State of the Art, oder? Also es ist schon ein bisschen, naja.
Ja, aber kommt natürlich darauf an, ich weiß nicht, wie oft du jetzt rumtradest, Philipp.
Täglich, während jeder Bahnfahrt natürlich, nein, aber.
Ja, das würde deinen Output erklären, so beruflich das dann so angeht. Du bist einfach abgelenkt die ganze Zeit. nein. Also ich schaue irgendwie, glaube ich, einmal im Monat irgendwie, glaube ich, rein, vielleicht auch mal auch öfter, wenn etwas los ist, aber da kann ich mir quasi dann die Zeit nehmen und sage, okay, jetzt tue ich mal kurz an dem Laptop sitzen, in Ruhe das anschauen. Ich muss da jetzt nicht in der Bahn, wie du sagst, irgendwie auf dem Handy da irgendwie checken, ob jetzt mein Portfolio irgendwie 1% im Plus ist oder gerade abgerauscht ist, weil ein Konzern irgendwie gerade Schwierigkeiten.
Okay, heißt, du würdest jetzt auch irgendwie in Schwierigkeiten geraten und ständig hin und her traden, wenn du die Möglichkeit hättest?
Ja, das ist die Frage. Das tut dich schon dazu verleiten, würde ich sagen, wenn du dauernd irgendwie dieses Ding nur eine Tasche rausholen musst und mal zu schauen, wie es gerade so steht. Und dann ist es, denke ich, schon eine Gefahr von deinem Neo-Broker, dass man sagt, dann eher zu viel tradet als weniger.
Okay, jetzt versetzen wir uns nochmal so in die Lage hinein. Wir entscheiden uns jetzt, wo will ich mein Geld anlegen. Ich habe schon mal die gute Entscheidung getroffen, dass ich es tun will. Und jetzt brauche ich noch einen Anbieter, über den das möglich ist. So, Felix, jetzt springen wir nochmal zurück ein paar Jahre in die Vergangenheit. Warum bist du da zu einer Consorsbank gegangen und nicht vielleicht zu einem Neo-Broker?
Mein erster Schritt war ja quasi, von meiner Raiffeisenbank überhaupt wegzugehen, Philipp. Das war ja schon mal ein großer Schritt. Und damals gab es eigentlich nur die Frage bei mir jetzt OnVista oder Consorsbank, muss ich sagen. Das ist ein paar Jahre her. Ich weiß nicht, Trade Republic gab es damals zwar schon, aber es war noch nicht so etabliert am Markt und so. Also und ich habe mich da einfach auf den Rat von einem Spezel verlassen, muss ich sagen.
Der gesagt hat, von wem?
Einem Spezel.
Also was ist denn ein Spezel?
Bayerischer Ausdruck für guter Bekannter oder Freund.
Ah, ein Spezel.
Wir machen ja noch Sprachkunde. Sehr, sehr wichtig und sowas. Ja,
okay. Und, so, dein Spezel hat gesagt, geh mal zu Consors.
Der Spezel hat gesagt, und ich habe mich natürlich vorhin auch ein bisschen informiert, auch so im Internet über Erfahrungsberichte und wie so alles abläuft und über die Kosten natürlich. Wir wollen ja auch über Kosten sprechen, Philipp.
Ja, das ist nämlich das Ding. Jetzt, wenn ich jetzt als dein Spezel auftreten würde, ich würde sagen, hey, aber Felix, so ist die Kosten hier bei einem Neo-Broker, bei Trade Republic, die sind ja deutlich geringer. Also wenn ich jetzt hingehe, ich zahle halt 1 Euro pro Order bei Trade Republic oder bei der Scalable ist ja auch nur 90 Cent, wenn ich halt dieses Modell halt gewählt habe. Also das ist doch deutlich günstiger. Was hältst denn du bei deiner Consorsbank, wenn du da eine Order aufgibst?
Ja, bei deinen Kosten, da muss ich ganz klar sagen, kann die Consorsbank nicht mithalten. Ich habe das mal vorher nochmal genauer angeschaut. Also bei der Consorsbank zahlst du oder gibt es eine Grundgebühr je Order, die in Höhe von 4,95 Euro. und einen Provisionssatz hier oder von Höhe von 0,25%. Das ist schon mal ziemlich viel und das ist jetzt vor allem für Anleger, die eben kleinere Beträge anlegen wollen, ja, schon sehr schmerzhaft, weil es gibt eine Mindestgebührenhöhe von 10 Euro. Das heißt also, wenn du jetzt irgendwie nur 100 Euro anlegen willst, also Aktien im Wert von 100 Euro kaufen willst, zahlst du in jedem Fall 10 Euro Gebühren.
Heißt also auch, wenn ich jetzt hingehe und für 100 Euro eine Aktie kaufe, was vielleicht für den ein oder anderen Börseneinsteiger erstmal so eine Range ist, die ich bereit bin auszugeben, da muss ja erstmal diese Aktie um 10% steigen, damit ich überhaupt wieder bei plus minus null bin.
Ja, das kann die ganze Performance eigentlich schon ziemlich killen. Also das muss man sich wirklich in dem Fall klar sein, dass die Gebühren, also eine ersten Monaten, vielleicht sogar im ersten Jahr, quasi den Gewinn relativ schnell auffressen. Also das ist wirklich schon sehr, sehr schmerzhaft. Deswegen ist Consorsbank wirklich nur was für Anleger, die jetzt eben, naja, sagen wir mal so mittelgroße bis größere Beträge investieren, weil dann tut es das Ganze wieder relativieren.
Also wenn du jetzt sagst, fällt halt nicht so ins Gewicht, ne? Und du hast ja auch noch diese Deckelung, ne? Also bei Consorsbank ist jetzt zum Beispiel so, dass du nie mehr als 69 Euro ausgibst für eine Order.
Das ist so eine Höchstgrenze, aber die ist eher so theoretisch oder was für Millionäre, würde ich sagen, weil also dieser Höchstsatz greift erst, wenn du eine Aktie oder Aktienanteile im Wert von 25.000 Euro oder mehr
orderst. Machst du doch täglich, oder? Hast du gerade erst bei Nvidia zugeschnappt, kurz bevor die Zahlen verkündet wurden, oder?
Ja, also als Insider logischerweise. Nein, also das diese Grenze erreiche ich so schnell nicht, fürchte ich. Und denke ich auch, die meisten Kunden von der Consorsbank tun das nicht. Aber jetzt ganz kurz mal sagen, also wenn du jetzt irgendwie Aktien für 1.000 Euro kaufst, was für dich schon noch eine Größe ist, wo man mal drüber nachdenken kann, reduziert sich das eben in diesem Prozentsatz relativ schnell, dann bist du irgendwie bei Gebühren in Höhe von ungefähr 0,89%. Also das ist schon ein Gebührensatz, wo immer noch wehtut, aber den kriegst du dann mit der Rendite über die Zeit wieder relativ schnell aufgeholt.
Ja, wobei, wenn ich jetzt bei meinem Neobroker hingehe und für 1.000 Euro Aktien kaufe, dann habe ich eine Fremdkostenpauschale von 1 Euro, egal wie viel ich investiere. Und das wären in dem Fall da halt 0,1%. Also der Unterschied, der ist ja schon gewaltig.
Dafür hast du bei der Trade Republic nur einen einzigen Handelsblatt, Philipp. Also ich bei der Consorsbank habe ich eine weite Auswahl von Börsenhandelsplätzen, also Börse Stuttgart, Berlin, Xetra, Lang und Schwarz, wie sie alle heißen. Was dann einen ziemlich großen Unterschied ausmachen kann, zumindest wenn ich jetzt
an... Warum? Also das müssen wir jetzt erklären. Warum macht es denn da einen großen Unterschied aus? Ja, warum ist das so wichtig?
Wir sprechen ja immer quasi immer, wie teuer kaufst du eine Aktie ein? Also was ist quasi, was bietet dir dein Broker an für einen Kurs? Und wenn du jetzt nur einen Handelsplatz hattest, kann es eben schon sein, dass der Spread, also quasi die Differenz zwischen Ankaufswert und aktuellem Börsenwert, relativ groß sein kann, je nachdem auch, wann du tradest, also ob die Börse quasi jetzt offen hat, ob der Handelsplatz, also ob du jetzt eine amerikanische Aktie kaufst zum Beispiel, kann das einen Unterschied machen. Und wenn du da jetzt auswählen kannst, kannst du da eigentlich auch schon nennenswerte Beträge sparen.
Genau, Unterschied Geld und Briefkurs, das ist, glaube ich, ganz wichtig zu wissen. Das ist ein Punkt, das ist halt...
Das vergessen, glaube ich, relativ viele bei Trade Republic, würde ich sagen.
Wenn man ich habe so da halt wirklich nur einen Handelsplatz, alles läuft über LX Exchange. Man muss aber sagen, die ganzen Spreads, die ganzen Preise sind halt an den Referenzmarkt Xetra gekoppelt.
Also der größte Handelsblatt, muss man sagen, in Deutschland.
Ja, und da sind halt, das haben Studien, einmal von Trade Republic selbst, das ist natürlich immer witzig, wenn ein Unternehmen zum Schluss kommt, dass bei ihm ganz geil ist. Aber auch die BaFin hat das gezeigt, dass halt die Spreads ziemlich gering sind und ich gerade als Anleger mit kleineren Ordersummen da teilweise besser mit Fahrer als woanders. Also es tut mir als Privatanleger erstmal wenig weh, dass ich nur diesen einen Handelsplatz habe. Und jetzt mal ganz im Ernst, Felix, wie oft wählst du denn da einen anderen Handelsplatz aus? Also ich gehe einfach drauf, kaufen und Ende. Mich interessiert da ist jetzt eher weniger, ob es da noch großartig andere Handelsplätze gibt. Was wählst du denn da großartig aus?
Ja, ich vergleiche so ein bisschen spaßesweise. Man kann mal ganz einfach einstellen, irgendwie, was du jetzt handeln oder wo du handeln willst. Aber ich gebe dir recht, oft sind die Unterschiede wirklich minimalst.
Felix, wir gucken doch jetzt mal, oder?
Wir gucken, ja. Ich wollte gerade sagen, es kommt immer darauf an, was du handeln willst, also welche Aktie. Also das ist ja nicht auch...
Gut, dann gucken wir mal, wo es jetzt billiger ist. So, mach mal hier deine komische Consors-Seite auf.
Das ist keine komische Consors-Seite,
Website hier. Und was wollen wir uns angucken? Nvidia?
So. Nvidia, okay, warum nicht, ja.
Gut. So, ich habe hier schon mal eingegeben, Nvidia ist ja nach den Zahlen, die ja wieder über den Erwartungen lagen, letzte Woche nochmal ziemlich nach oben gegangen. Also ich bin leider nicht dabei, aber wie viel wird es mich denn jetzt kosten? So, und ich habe jetzt hier gerade einen Briefkurs, das ist ja das, was mich als Käufer interessiert, von 702,40 €. Ein Spread von 30 Cent gegenüber dem Geldkurs.
Ich muss noch ganz kurz mich durchklicken, tut mir leid, ganz so schnell bin ich.
Aha, siehste.
Es ist ja kein Wettrennen, Philipp und so. Es geht ja am Ende.
Jede Sekunde ist wichtig bei den Daytradern.
Also, was hast du gerade gesagt?
702,40 € ist mein Kurs, den ich jetzt gerade hätte.
Okay, interessanterweise ist mein Kurs 702,60 €.
Siehste?
Also teurer.
Bei allen Anbietern? Bei allen Plätzen, die du da hast?
Ich klicke mich gerade durch. Moment.
Ja, siehste?
Bist du auch ein ungeduldiger Mensch hier? Nein, anderer Handelsplatz, Société Générale, auch 702,40 €. Moment, Baader Bank auch, Lang und Schwarz. Lang und Schwarz bietet 702,30 €.
Okay, ja, genau, das ist ja jetzt der gleiche Handelsplatz, wie ich jetzt habe. Aber so, du kommst also nicht darunter gerade.
Also ich komme auf 703,30 €, das ist noch 10 Cent billiger als bei dir, oder?
Das stimmt, ja. Okay. Gut, okay, du hast also da die Möglichkeit, haben wir jetzt gesehen, einen günstigeren Kurs zu haben als bei einem Neobroker, bedingt dadurch, dass du halt die Auswahl an mehreren Handelsplätzen hast. Aber da kommen wir wieder zu dem Punkt, den wir gerade angesprochen haben. Wenn ich jetzt hier meine 100, 200, 1000 Euro von mir aus habe und sie anlege, dann fahre ich trotzdem mit dem Neobroker günstiger aufgrund der günstigeren Handelsgebühren als du jetzt. So, wenn ich jetzt aber wirklich hingehe mit riesen Ordersummen, ja dann machen diese 10 Cent Unterschied beim Briefkurs halt schon was aus, ne? Also je mehr ich halt investiere, umso eher lohnt es sich dann halt den vermeintlich teureren Anbieter wie Consors zu nehmen. Ja, muss man glaube ich so sagen.
Und es gibt noch einen weiteren Vorteil, den man glaube ich an dieser Stelle nennen muss, Philipp. Jetzt haben wir gerade Nvidia, eine sehr bekannte Aktie genommen, die auch sehr, sehr oft gehandelt wird. Bei so kleineren Werten, die nicht sonderlich oft gehandelt werden, die jetzt auch nicht bei Anlegern sonderlich beliebt sind, kann eben der Spread noch deutlich größer sein.
Ja, und da habe ich halt die Möglichkeit, wenn ich jetzt bei der Consors bin, vielleicht einen anderen Handelsplatz nehmen kann und da auf einen günstigeren Kurs komme. Ja, aber da ist gleich natürlich, wie gerade auch bei Nvidia, das macht sich ja erst in höheren Ordersummen bemerkbar. Und was man, glaube ich, auch noch wissen muss, also wenn ich jetzt hingehe und nach Börsenschluss, also nach Xetra-Handelsschluss quasi, mir eine Aktie kaufen möchte, dann kann es halt auch sein, dass ich einen höheren Kurs zahlen muss als du, der jetzt auch über einen anderen Handelsplatz gehen kann. So, das ist ja im Prinzip ein bisschen so, wie wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Feierabendbier an der Tanke kaufe oder beim Späti und nicht im Supermarkt. Also für diesen Service gibt's halt so einen kleinen Aufschlag, den ich halt zahlen muss.
Ja, du kannst oder du musst deine Aktie eigentlich so während der Arbeit hin und her traden und ich kann das quasi gemütlich bei einem Bier beim Abendessen machen.
Ja, und zahlst dafür dann so viel, dass du das Essen nicht mehr leisten kannst. Aber ja, das kannst du machen.
Okay, dann lass uns noch über andere Kriterien sprechen, Philipp. Jetzt haben wir ja schon ganz kurz gesagt, also bei der Consorsbank habe ich natürlich auch mehr Aktien zur Auswahl und auch mehr ETFs zur Auswahl. Da musst du sagen, habe ich wieder einen Vorteil.
Ja, deutlich muss man sagen. Also bei der Consorsbank hast du um die 46.000 Aktien. Ja, und bei einer Trade Republic so um die 8.500, bei ETFs das gleiche, 2.300 gegen 1.500. Das wird auch bei einer ING so sein, wo bei einer Scalable, also die bewegen sich ja in ungefähr ähnlichen Größenordnungen, sodass man einfach unterm Strich sagen kann, okay, das Angebot an Aktien ist nun mal größer bei den etablierteren Brokern wie einer Consorsbank. Jetzt muss man aber auch wiederum sagen, das, was der Autonomalbürger handelt, das kriegst du auch bei einer Trade Republic. Also ich habe da noch nie großartig was vermisst.
Ja, da gebe ich dir recht. Also auch da muss ich sagen, also aus ehrlichen Gründen, was bringt mir jetzt irgendwie die Auswahl an 30.000 Einzelaktien oder nochmal Tausenden von Fonds? Die schaust du dir ja niemals alle durch und sagst, oh, wie geil, dass dieses Ding, was irgendwie ein Volumen von 50 Millionen hat, dann auch irgendwie dabei ist, und da möchte ich investieren. Also das ist schon sehr, sehr unwahrscheinlich. Oder eher was für Profis, also für den Privatanleger interessiert mich das jetzt eigentlich nicht. Was jetzt schon schmerzhaft wäre, aber das ist ja nicht so bei Trade Republic, wenn wirklich die großen Indizes da jetzt nicht vorkommen würden.
Ja, aber das ist ja nicht der Fall. So. Und hinzu kommt natürlich, dass jeder Sparplan bei Trade Republic kostenfrei ist und bei Consors halt nicht. Da muss ich halt vorher gucken.
Oder je nach ich glaube, da gibt es monatliche Angebote, was gerade irgendwie in ist und wo man gerade Sonderkonditionen bekommen kann, aber das stimmt. Da hast du wieder einen Kostenvorteil.
Und was richtig schlimm ist, also ich kann bei Consorsbank keine Kryptowährungen kaufen. So, und ich finde, das ist eine Sache im Jahr 2024, die einfach nicht geht. So, ich muss doch meinen Anlegern ermöglichen, in Kryptowährungen investieren zu können. So, und das kann ich da halt nur über Umwege, indem ich halt irgendwelche ETCs, ETNs oder sowas kaufe, also Produkte, wo quasi Bitcoin reingepackt wurde, aber nicht physische Bitcoins, wie ich es halt bei der Trade Republic machen kann.
Ja, das tut mir jetzt offenbar nicht so weh, was auch daran
aber
liegt,
es fehlt.
Dass ich noch vor dem Ausstieg noch was investiert habe tatsächlich und das quasi weiterlaufen habe lassen und sowas und jetzt aktuell.
Aber eine ganze Anlageklasse fehlt.
Ja, stimmt. Also das ist, wer jetzt quasi Krypto-Fan ist und sagt, da möchte ich damit teilnehmen, ist das schon ein, hat mich auch ein wenig überrascht, muss ich sagen. Die haben in 2023 ausgestiegen, ohne es jetzt wirklich größer zu begründen, aus meiner Sicht irgendwie. Und planen jetzt, glaube ich, auch keinen Wiederanstieg. Also da tun sie sich, glaube ich, auch vor allem bei jüngeren Kunden aktuell keinen Gefallen, was das angeht.
Jetzt könntest du natürlich sagen, ja, Philipp, hier kannst du vielleicht keine Kryptowährung handeln, aber Anleihen zumindest. Weil das ist halt so ein Ding, das muss man sagen, da stinken halt immer noch die Neo-Broker ganz schön ab. Ne? Also
hat sie lange gar nicht auf dem Schirm, muss man sagen. Also gut, fair, was man sagen, in der Niedrigzinsphase waren Anleihen jetzt auch nicht so super attraktiv, oder zumindest die meisten. Aber eben jetzt mit steigenden Zinsen ist dieser Anleihenmarkt ja super interessant geworden, muss man sagen. Also lange vor sich hingedümpelt. Und da haben wir ja schon auch in vielen Folgen gesagt, also da gibt es wirklich sehr, sehr gute Angebote immer noch. Und da ist es dann wirklich entscheidend, dass die Auswahl relativ groß ist, weil da musst du halt wirklich unterscheiden zwischen Laufzeiten, zwischen Anbietern. Also da ist mehr Auswahl wirklich ein Riesenvorteil, weil du da wirklich eben schauen kannst, was für dich da jetzt perfekt passt.
Ja, und das hast du halt bei Trade Republic nur bedingt. Die haben ja letztes Jahr dann halt den Anleihehandel gestartet. Auch sehr smart, wie ich finde, sollst du halt mit einem Euro da schon investieren kannst. Das ist echt ganz nett. Ich finde es auch intuitiver als bei vielen anderen Anbietern, aber trotzdem ist halt so das Angebot immer noch sehr begrenzt. Also ich habe da echt ein paar hundert Anleihen. Ich habe nicht mal US-Staatsanleihen, größter Schuldner der Welt. Also und da Punkt für dich, muss ich sagen. Und wenn ich Anleihen kaufe, dann teilweise dann auch noch über meine Hausbank beziehungsweise den da ansässigen Broker.
Also sagen wir ein Unentschieden, bei dem beide verlieren. Einmal keine Kryptowährungen, einmal kaum Anleihen. Das ist bei beiden, denke ich, eine Schwachstelle.
Aber dafür noch muss man, glaube ich, auch noch hinzuziehen, weil wenn ich jetzt mein Geld anlegen möchte, dann gucke ich auch, okay, was ist denn mit Tagesgeld? So, es hat ja auch ein Comeback gefeiert. Ja, jetzt so langsam, wenn die Zeichen so auf Zinswende von der Wende wieder stehen, nimmt die Relevanz wieder ein bisschen ab. Aber trotzdem ist es halt eine Sache, wo ich als Anleger drauf schauen würde. So, und wenn ich jetzt mal gucke, Trade Republic verzinst 4% der nicht investierten Einlagen. Streng genommen kein Tagesgeld, ist mir aber egal, weil die 4% kriege ich. Und das lohnt sich schon. So, was kann deine Consorsbank?
Ja, da stinkt sie immer nicht ab. Die bietet mir 1% und ich muss erstmal noch ein Konto eröffnen. Also wollen dann quasi die Gebühren wieder steigen. Es gab jetzt mal in den letzten Monaten, glaube ich, ein Lock-Angebot für Neukunden. Da kann man quasi einen Vorkaufen und Tagesgeld, ja genau, das kombinieren. Ist aber jetzt dann auch wieder so die Kategorie Lock-Angebot, würde ich sagen. Also da kann ich nicht mithalten, muss ich sagen. Und das tut dann schon ein wenig weh. Also du willst ja jetzt nicht irgendwie, du hast ja immer so ein bisschen Geld rumliegen bei deinen Trades, weil du ja nicht weißt, weil du Gebühren zahlen musst, auch wenn Steuern fällig werden. Du kannst ja nicht irgendwie alles investieren an diesem ganzen Broker. Deswegen ist das schon sehr praktisch, wenn das Geld, was rumliegt, noch automatisch verzinst wird, wie in deinem Fall. Also klarer Punkt in dem Fall für Trade Republic.
Ja, weil dieser 1%, das ist ja schon eine ziemliche Frechheit.
Vergiss
es, ja. Ich habe es auch bei meiner Online-Bank zum Beispiel. Ne? Also da gibt es dann auch für Bestandskunden so 1%, 1, irgendwas. Neukunden kriegen dann auch deutlich über 3%. Und sorry, da fühlt man sich schon ziemlich veräppelt, wenn dann Dirk Nowitzki, Grüße an die ING, in die Kamera grinst und irgendwas von 3% aufs Tagesgeld erzählt und ich krebse mit meinem 1% rum. Da muss man sich als Bank nicht wundern, wenn hinterher ganz viele Einlagen verschwinden.
So, jetzt lass uns noch mal vielleicht über die Nutzerfreundlichkeit der beiden Apps sprechen, Philipp. Da ist ja Trade Republic jetzt in manchen Foren nicht so ganz beliebt bei den Nutzern sowas. Also ich habe jetzt letztens irgendwie so eine Kolumne gelesen, da war von Horror-Updates die Rede, abstürzende Dinge, du musst es dauernd neu installieren. Kannst du das bestätigen aus deinem Alltag oder ist das auch ein wenig eine allgemeine Unzufriedenheit oder übertrieben?
Ich würde es als übertrieben bezeichnen. Also es war ja im September mit dem gleichen Zug, wie diese Anleihen eingeführt hatten, gab es auch so ein App-Relaunch, das wirklich im ersten Moment furchtbar war. Also es war grauenhaft, fand ich, so vom Handling, von der User-Experience und das haben auch ganz viele andere so gesehen. ja, die haben auf die Kritik reagiert und halt größtenteils wieder rückabgewickelt. Also klar gibt es noch ein paar Änderungen im Vergleich zu früher, aber so, ich bin vom Handling halt sehr happy. Es ist alles ziemlich gut strukturiert. Ich fühle mich in dieser App gut zurecht. Und ich bin schon jemand, der lieber am Handy handelt, als irgendwie am Laptop oder am stationären Computer oder so. Und ja, das wird mir bei einer Consorsbank schon ziemlich auf die Nerven gehen. Haben die überhaupt eine App dafür?
Glaube noch nicht.
Ja, Glückwunsch.
Hallo, wir haben 2024. Also kein Stress bitte, was so Digitalisierung angeht und so weiter. Ja, ich gebe dir recht. Ich weiß nicht, was ist, wenn du dein Handy verlierst, wie sicher ist dann dein Zugang zu Trade Republic? Vielleicht um mal das Thema Sicherheit noch
anzusprechen. Das hängt, glaube ich, erstmal sehr mit dem Passwort zusammen, das du gewählt hast. Und da die Deutschen dazu neigen, irgendwie die
Kombination
1, 2, 3, 4 oder so zu machen. Ja, das ist halt das Ding. Ich habe halt wirklich erstmal nur dieses Passwort halt, das mich schützt. Wenn ich Apple habe, ja, vielleicht auch eine Face-ID. Und aber natürlich kann ich auch diesen Account dann sperren. Das ist ja im Prinzip das Gleiche, wie wenn ich meine Bankkarte verliere. Wenn du jetzt deine Bankkarte verlierst, kann ich bis zu einem gewissen Betrag auch erstmal darauf zugreifen und mir irgendwie eine Packung Chips kaufen oder so. Muss ich halt sperren. Das ist, glaube ich, bei jedem Anbieter so, oder?
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel?
Ist das die richtige Entscheidung?
Bin ich zu spät dran?
Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, die Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Ja, stimmt. Also das finde ich jetzt so einen kleinen Pluspunkt vielleicht bei diesem Zwei-Faktor-Ding. Also wenn jetzt mein Handy irgendwie rumliegt und ich habe es vergessen irgendwie einen Tag, mit dem kann jetzt niemand so groß viel anfangen, außer meine Kontakte auszulesen, was jetzt ziemlich spannend ist, glaube ich.
Aber ja, da kriegt man die Nummer von deinem Spitzel.
Sogar von mehreren, Philipp, stell dir vor und sowas, ja.
Ah, ein beliebter Mann. So, aber wenn wir jetzt mit deinen ganzen Spätzels mal so ein bisschen sprechen und darüber sinnieren, welcher Broker sich denn durchsetzen wird. Also wo würden deine ganzen Spätzel denn hingehen? Würden die sagen, ey, ich gehe zu einer Consorsbank, wo ich sehr hohe Gebühren zahlen muss, aber dafür an der einen oder anderen Stelle halt ein größeres Angebot habe? Oder gehe ich lieber zu einer Trade Republic und freue mich über Billigkonditionen?
Ja, ich will das nicht für alle meine Spätzle sprechen. Ich glaube, da ist auch nämlich unterschiedlich, wie die das Ganze vorgehen und so. Ich denke schon, dass Consorsbank so ein bisschen aufpassen muss, dass sie eben nicht so völlig in diese altmodische Schiene abdriften und so. Ich meine, wir haben ja Beispiel Bezahlkarte nochmal vom zurück zum Anfang und sowas. Haben wir gesehen, wie die Nachfrage extrem hoch ist, also das Marketing eben auch sehr, sehr gut funktioniert. Und eben jetzt gerade so bei zwischen 20 bis 30-Jährigen, würde ich sagen, ist die Nachfrage ja da extrem hoch. Und wenn ja die Consorsbank jetzt so ein bisschen, ja, sich ausruht auf ihren Lorbeeren, was man schon bei mir das Gefühl hat, dass sie da jetzt so, ja, so mittelmäßige Konditionen so bietet, irgendwie jetzt nicht so wirklich was Neues in den letzten Jahren auf die Platte gebracht hat, finde ich, ja, kann es aber schon recht schnell gehen, bis dann die Kunden dann quasi sagen, okay, dann bin ich halt weg, ciao. Mhm.
Vor allem Problem für die ist ja auch, junge Leute gehen jetzt halt eher zu Neobroker. Und das ist ja nicht nur dieser Coolness-Faktor, hey, ich habe hier voll die geile App und bla bla bla, sondern steckt ja auch wirklich was hinter, muss man ja sagen. Und vor allem ist es halt eben deutlich günstiger. So, und wenn ich jetzt an der Börse erstmals aktiv bin, dann habe ich halt noch nicht so viel Geld, dass halt die doch höheren Gebühren durch nicht so schlimm sind. Also dann gehe ich natürlich zu einem Anbieter, der günstiger ist. So, und dann wechsle ich ja nicht unbedingt nach 5, 10 Jahren, wenn ich vielleicht mehr Geld verdiene, auf einmal zu einer Consorsbank. Und das ist halt
also zum Ausprobieren gebe ich dir völlig recht. Also da bist du halt, wenn du sagst, ich tue mal 50 Euro jetzt irgendwie
hochtraden. Nicht nur zum Ausprobieren, so allgemein. Ja, ich bleib doch dann bei meinem Anbieter. Warum soll ich dann zu einem gehen, wo es deutlich teurer ist?
Na gut, die Gefahr ist, denke ich, bei diesem Ausprobieren, dass du halt dann wirklich nur so hin und her tradest, also wenn du quasi die einzelne Aktie dann 5-mal kaufst und wieder 4-mal verkaufst, dann bist du auch teurer, als wenn ich die jetzt einmal kaufe.
Ja, aber das ist ja eine ganz grundsätzliche Sache. Also ich glaube, du hast da keine Zockermentalität größtenteils. Die meisten Leute, die auch jung an der Börse aktiv sind, die sind ja wirklich so, ich kaufe was, halte es und bin zufrieden. So, ja, es kann natürlich schon zu Zocken verleiten, sagen ja Verbraucherschützer, ne, wenn der Handel nur 1 Euro kostet und so. Aber ich würde da die Leute schon als mündig genug einstufen, dass man das vernünftig macht dann.
Ich bin auch ein bisschen gespannt, also wie lange Trade Republic diese Superkondition durchhält. Also vielleicht reden wir in einem halben Jahr darüber und sagt, ah, Trade Republic hat mal die Gebühren verdoppelt auf 2 Euro pro Trade.
Ich meine, das kann passieren. Also darüber haben wir jetzt ja nicht gesprochen. Diese ganze Sache mit dem Payment for Order Flow ist ja so, dass halt ne die Neo-Broker auch ein bisschen was an den Spreads verdienen, so einen ganz, ganz, ganz kleinen Teil. Mir als Anleger ist es relativ egal, um ehrlich zu sein, persönliche Meinung, weil ich trotzdem immer noch günstigere Gebühren kriege. Aber so die ganze Sache ist natürlich, dass es jetzt ein EU-Verbot geben wird, das halt sagt, Payment for Order Flow in der Form darf es nicht mehr geben. Das wird jetzt auch bis 2026 wohl in nationales Recht gegossen werden und dann muss es halt da irgendwie eine Nachjustierung geben, wie immer die auch aussehen mag. Es kann, wie du sagst, sein, dass irgendwann der Handel nicht mehr 1 Euro kostet, sondern vielleicht 2 oder 3 Euro. Aber trotzdem ist der Gap dann zu einer Consorsbank ja immer noch riesig.
Ja, also und vor allem das Argument, also vor 2, 3 Jahren hat man gesagt, ob diese Neo-Broker überhaupt quasi überlebensfähig sind, hat man so ein bisschen angezweifelt, also wie sie Geld verdienen sollen. Ich denke, das haben sie gezeigt, das Ganze funktioniert, auch eben ohne große Bank im Rücken. Also Consorsbank gehört ja zur BNP Paribas, also da ist es jetzt sehr unwahrscheinlich, dass da plötzlich das Geld ausgehen sollte.
Vielleicht gerade deswegen, ich meine, was für Kosten hast du als Neo-Broker? Du hast eine App und du hast ein Büro meistens in Berlin, so. Ende.
Ach so, und Personalkosten, was noch, klar. Was wir noch gar nicht angesprochen haben, die wunderbaren Servicemöglichkeiten, die ich bei der Consorsbank habe, Herr Philipp und sowas. Ich kann da jetzt fast rund um die Uhr anrufen und mich beschweren, wenn ich irgendwie ein Problem habe. Das kannst du nicht.
Das kann ich nicht. Ich muss eine E-Mail schreiben und darauf hoffen, dass man mir irgendwann antwortet. Ich habe noch ein Zweitkonto bei Scalable und mache gerade einen Depotübertrag. Das zieht sich ein bisschen und bisher habe ich keine Rückmeldung. Also ja, der Punkt geht dann noch an dich zum Ende hin.
Gut, ich wollte gerade sagen, ob es jetzt so wichtig ist, dass man da jetzt jemand ein Telefon bekommt, der dann sagt, wir kümmern uns drum vielleicht oder wir erhalten in einem Tag Rückmeldung, das ist jetzt vielleicht auch dann nicht ganz so entscheidend.
Ja, aber nochmal vielleicht so zum Ende der Folge als Zusammenfassung. Also erstens, natürlich können wir jetzt keine Empfehlung machen, welcher Anbieter jetzt der beste ist. Das ist ja alles hier sehr geprägt von unseren eigenen Erfahrungen, von unseren eigenen Meinungen. Und ich glaube, das haben wir auch ganz vernünftig herausgestellt. Es kommt ja immer darauf an, was für ein Anlegertyp ich bin. Ja, beim Neo-Broker ist es erstmal günstiger, dafür erwische ich nicht unbedingt immer den besten Kurs. Dafür bei klassischeren Anbietern wie bei der Consorsbank zum Beispiel zahle ich halt höhere Gebühren, habe aber ein deutlich, deutlich größeres Angebot an Möglichkeiten. Und wenn ich halt gerade höhere Ordersummen habe, in der Kombination mit teilweise, oft nicht, aber teilweise besseren Kursen, kann sich das auch lohnen. Also es ist halt vor allem eine Frage des Geldbeutels, würde ich am Ende sagen.
Ja, und in dem Fall, denke ich, kann man sagen, dass beide Broker in der Zukunft haben noch. Also es ist nicht so, dass man sagt, wenn ich jetzt irgendwie morgen zur Consorsbank gehe, kann es sein, dass in den nächsten 6 Monaten das ganze Angebot angedampft wird. Das ist eher unwahrscheinlich und bei Trade Republic auch. Also du wirst ja jetzt nicht dauernd deinen Broker hinterherlaufen und sagen, irgendwie, ich muss jetzt alle 3 Monate das Ding wechseln. Das ist ja auch nervig.
Ja, und nächste Woche sprechen wir dann tatsächlich mal wieder darüber, was man so traden kann und nicht wie und wo.
Und damit vielen Dank fürs Zuhören und gerne wieder bis zur nächsten Woche. Ciao aus München.
Schüsseldorf aus Düsseldorf.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
KI wird Ihr Business verändern. Wie können Sie davon profitieren? Tyler Wessing ist eine internationale Wirtschaftskanzlei. Weltweit arbeiten wir mit Technologieführern und Innovationstreibern zusammen. Wir beraten Sie bei Fragen zu strategischen Akquisitionen oder der Entwicklung konkreter Anwendungsszenarien, genauso wie zum Schutz des geistigen Eigentums oder zum KI-Recht. Investieren Sie in KI. Entwickeln Sie sich weiter mit KI. Mit uns. Wir wissen wie. Tyler Wessing.